Hallo Community, in dieser Folge nehmen wir euch mit auf das Stadt ohne Meer Festival in Gießen. Live auf der Bühne mit drei außergewöhnlichen GründerInnen aus Mittelhessen, die mit Insektenprotein, Craft Beer und veganer Feinkost neue Wege gehen. Ich bin Sarah und gemeinsam mit Joanna habe ich mit unseren Gästen über ihre Ideen, Irrwege und Innovationen gesprochen. In der Folge hier erwarten euch Fabiola Neitzel, die mit Brombeeks in Gießen Seidenraupen zur nachhaltigen Proteinquelle für Tierfutter macht und damit nun bei Fressnapf europaweit durchstartet. Florian Viereck, der regionales Craft-Bier bei Octobroy braut und mit seinem Team kürzlich einen neuen Produktionsstandort sowie einen eigenen Biergarten in Gießen eröffnet hat. Sowie Manuel Siskowski von Verano, der in Biebertal aus Wurzelgemüse vegane Feinkost für die Gastronomie entwickelt, zuletzt für den Veganuary der Deutschen Bahn. Drei Startups, drei Wege, aber ein gemeinsames Ziel: mehr Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich. Diese Podcast-Folge ist in Kooperation mit StartMeUp, dem Innovations- und Startup-Campus der drei mittelhessischen Hochschulen, entstanden. Joanna und ich, die das Gespräch hier heute führen, sorgen auch bei StartMeUp dafür, dass die Geschichten der Startups aus der Region sichtbar werden und dazu inspirieren, selbst eine Gründungsidee zu verfolgen. Viel Spaß mit der Folge. Es wird ehrlich, köstlich und wie wir hoffen, inspirierend. Los geht's! Ich freue mich, dass ihr hier seid und jetzt habe ich euch vorgestellt, aber ich glaube, ich fürs Publikum wäre nochmal spannend zu sehen, welche Produkte, die hier so schön aufgestellt sind, gehören eigentlich zu euch? Gerne einfach mal kurz vorstellen in einem Satz.
Super gerne. Ich gehe jetzt gleich am besten einfach einmal rum. Das, was wir machen, ist, wir reifen und wir räuchern Wurzelgemüse. Heißt ganz einfach, wir haben Fleischmethoden und Fleischtechniken aus der Schinkenproduktion so abgewandelt, dass sie auch auf Gemüse anwendbar sind. Und es gibt überraschend gute Ergebnisse in dem Prozess und lässt sich dann im Endeffekt in der Gastronomie weiterverarbeiten oder für den Hausgebrauch klassisch als Aufschnitt nutzen.
Ja, hallo, ich bin Fabiola, die Gründerin von Brombeeks und Sarah hat das ja gerade schon ganz toll vorgestellt. Ich nutze Seidenraupenpuppen, die als Nebenprodukt der Seidenproduktion anfallen. Wir beziehen die und verarbeiten die in Indien und die gehen dann hier in Tierfutter und ja, können dann eben als Alternative für statt Fleischmehlen eingesetzt werden, insbesondere auch in Hunde- und Katzenfutter. Und ja, das ist eben besonders nachhaltig, weil ja keine neuen Ressourcen dafür verbraucht werden. Wir nutzen, was ohnehin anfällt und sind damit die ersten in Europa auf jeden Fall, die das machen, wenn nicht gar weltweit.
Und du hast mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht mal die ganzen verschiedenen Stufen. Also es fängt an mit dem Seidenkokon. Wahrscheinlich haben sich noch nicht so viele von euch Gedanken darüber gemacht, wo denn die Seide herkommt. Also Baumwolle wächst ja an der Pflanze und die Seide wird tatsächlich vom Seidenspinner gesponnen. Der baut dann einen Kokon mit einem über 1 Kilometer langen kontinuierlichen Faden. Das ist der Seidenfaden. Der wird abgesponnen und im Inneren die Puppe, die bleibt eben übrig. Und die nehmen wir und hier sieht man einmal die Puppe. Die sind schon getrocknet und dann verarbeiten wir die noch weiter zu einem Proteinmehl und das kann dann ins Tierfutter gehen. Da habe ich jetzt auch mal hier als Beispiel Leckerlis für Hunde mitgebracht.
Danke dir. Und Florian, was hast du uns mitgebracht?
Hi, erstmal danke für die Einladung. Unser Produkt ist vielleicht sehr viel weniger aufwendig zu erklären als die beiden Vorredner. Wir sind eine Brauerei und wir machen hauptsächlich Bier. Wir machen, die Idee, die wir hatten, ist, dass es schon sehr viel Bier gibt, was immer sehr ähnlich schmeckt und wir wollten, weil wir es können, das auch einfach lecker machen. Und heute haben wir 4 Standardsorten und darüber hinaus noch saisonal wechselnde Sorten, die wir dann eben auch in Flaschen abfüllen und verkaufen. Wir machen auch noch Eistee und so andere alkoholfreie Getränke, aber das ist mehr so nebenbei. Unser Fokus liegt einfach tatsächlich auf Bier. Ja.
Danke.
Dankeschön. Jetzt sehen wir hier schon die fertigen Produkte, aber den Produkten liegt ja immer eine Idee zugrunde, die weit, weit vorne anfängt. Und da haben wir gedacht, vielleicht Fabiola, magst du mal anfangen zu erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, Seidenraupenpuppen weiter zu verwenden? Die Idee ist ja vielleicht auch nicht am Frühstückstisch entstanden, sondern wie kommt man denn dazu?
Ja, gute Frage. Also ich habe mich schon lange für alternative Proteinquellen interessiert. Also da sind wir hier ja in der Runde auch nah beieinander. Ich habe im Bachelor Lebensmittelmanagement studiert. Als ich das studiert habe, da gab es eigentlich noch nicht so viel mit Insekten. Das war gerade erst am Aufkeimen. Beziehungsweise man konnte das noch nicht an der Uni oder in der Ausbildung lernen. Ich habe dann erstmal mich für pflanzliche Proteinalternativen interessiert und informiert und dieses Insektenzuchtthema aber nie so aus den Augen gelassen und konnte dann aber doch da das ein oder andere Praktikum in der Insektenzucht ergattern und Abschlussarbeiten in dem Bereich machen. Und darüber kam ich dann auch nach Gießen, weil hier wurde der erste Studiengang Insect Biotechnology and Bioresources eingeführt. Das habe ich so auf den letzten Drücker gesehen und noch per Express 3 Tage vor Bewerbungsschluss eine Bewerbung da hingeschickt. Er hat dann letztendlich auch geklappt. Ich bin dann hier für Studium hingekommen und konnte mich dann richtig dem Thema Insektenprotein widmen. Und während dem Studium hat sich dann tatsächlich auch die Idee für mein Startup entwickelt.
Mega, danke. Würde ich mal wieder sagen, Props an Gießen. Schön, dass wir dich gewonnen haben. Dann würde ich direkt weitergehen, vielleicht zu Florian zum Bier. Wir haben ja eben schon gehört, es gab da mal so einen Kurs. Wie ist es denn da entstanden? Wie kam man auf die Idee zu sagen, wir machen das jetzt nochmal anders, wir machen es neu?
Ja, das war tatsächlich auch eine Bieridee. Also,
das klingt, dachte ich mir schon sowas.
Hatte auch viel mit Biertrinken zu tun, ja. Wir haben unserem vierten Mann mal einen Braukurs geschenkt, wo man einfach nur hingeht und lernt, wie man Bier braut. Das hat ihm ganz gut gefallen und dann wollten die das ein bisschen ausbauen, haben sich einen Kochtopf gekauft und im Keller damit angefangen und saßen dann tatsächlich irgendwann in dem Biergarten, den wir jetzt mittlerweile betreiben und haben in einer Bierlaune beschlossen, dass sie sich einen Feuerwehrwagen kaufen. Ja, und in diesen Feuerwehrwagen kam dann das ganze Sudhaus rein. Also das war dann eine mobile Brauerei sozusagen, die man irgendwo hinfahren konnte und irgendwo Bier herstellen konnte, aber natürlich auch vor Ort. Fast forward, es kam Corona, wie jeder mitgekriegt hat. Das war 2 Jahre
dunkel.
Ja, dunkel. Und dann gab es ja keine Märkte mehr, Veranstaltungen und sonst wo, wo man das hätte hinbringen können. Und dann musste das eben schnell in die Flasche und in Läden, weil sonst dieses, bis dahin war es eigentlich mehr so ein selbsttragendes Hobbyprojekt, schon wieder gestorben wäre. Also eigentlich kann man sagen, ohne Corona wäre Oktoberbräu gar keine richtige Brauerei geworden.
Etwas Gutes also,
ja,
etwas Gutes.
Durchaus. Und ich selbst bin auch auf Umwegen, ich habe VWL und Agrarwissenschaften studiert und habe dann, nachdem ich hier auch in Gießen, ich bin auch so nach Gießen gekommen, auch wegen der Uni tatsächlich. Und als ich dann fertig war, habe ich in der Brauerei in Baunatal angefangen zu arbeiten und bin dann so in dieses Gewerbe reingekommen und bin dann nach Jahren noch auf die Meisterschule nach München gegangen und habe dann eine Brauerei in der Schweiz geleitet und bin dann aber auch wegen Corona wieder hierher gekommen, weil ich nicht mehr pendeln konnte. Die Grenzen waren ja zu. Das klingt jetzt erstmal wie ein Nachteil, hat aber dazu geführt, dass wir ja dann im weiteren Verlauf uns alle zusammentun konnten und jetzt eine richtige Braustätte, eine neue bauen oder nächste Woche fertig sind und einen eigenen Biergarten betreiben und aus dem sich selbst tragenden Hobbyprojekt, dank Corona-Zufall will ich mal sagen, gehören noch mehr Dinge dazu, aber das war so der entscheidende Weichenstellungsweg. Jetzt da sind, dass wir Mittelhessen mit einer Brauerei ausstatten können und dafür sorgen können, dass die Leute auch leckeres Bier trinken können.
Ne? Ja, ist doch super. Wo, vielleicht damit es die Zuhörer zu Hause auch wissen, wo ist denn dann der Biergarten? Wo kann ich da hinkommen?
Der ist gegenüber vom Schlachthof direkt an der Lahn. Da okay. ist so eine Terrasse, mhm. da kann man sich draufsetzen, das ist unser Biergarten. Steht auch ganz groß Lahn-Biergarten dran, man findet den natürlich auch bei Google Maps und so weiter.
Okay, super, perfekt. Ihr habt jetzt auch beide schon so von der Region gesprochen. Ich habe bei euch mal auf der Webseite gelesen, ihr habt geschrieben, ihr bestrebt die traditionelle Bierkultur mit kleinen Brauereien in der Region wieder zu erwecken. Was findest du denn hier in der Region so spannend? Ist es einfach, weil Gießen so cool ist oder ist Mittelhessen einfach eine gute Stätte, um Ideen weiterzuentwickeln, um Bier zu verkaufen?
Also ich selber komme eigentlich aus Kassel, das ist nicht so weit weg. Ja. Danach war ich in Darmstadt, das ist auch nicht so weit weg. Und dann bin ich in die Mitte davon gezogen. ich mag mein Bundesland, aus dem ich komme. Ich war schon an vielen anderen Teilen auf dieser Welt, aber ich finde es hier auch ganz schön einfach. Also auch allein schon landschaftlich ist es hier ganz schön. Ja, für mich ist es Heimat und die Art und Weise, wie die Leute hier sind. Ich kann mich damit gut connecten und viele Leute kennenlernen. Und außerdem sind wir ja hier in Gießen. Drumherum ist relativ wenig. Es ist alles relativ ländlich und Gießen und vielleicht Marburg auch sind so ein bisschen so die lokalen Zentren und man trifft hier sehr viele interessierte Leute. Es gibt große Universitäten, Gründungszentren und so. Wenn man möchte und wenn man inspiriert ist, kann man hier relativ viel Ressourcen finden, die man so braucht und Ideen finden und sich mit anderen Leuten zusammentun.
Super. Dankeschön.
Gerne.
dann würde ich jetzt noch zum dritten Produkt kommen. Genau, also Manuel,
Dankeschön.
Auch bei dir spannend, wie kommt man denn auf die Idee, Lebensmittel neu zu denken, würde ich es mal nennen?
Am Ende des Tages war es auch eine Bierlaune.
Bier verbindet.
Ja, Bier verbindet. Bier und Herzschmerz. Max, der das Produkt, der kommt aus der Sterne-Gastronomie als Koch und der hat das so vor sich hin entwickelt über viele Jahre und wir kennen uns schon lange gut. Und er hat mir das immer mal wieder gezeichnet, das war echt scheiße. Also das Produkt war eigentlich nicht genießbar, was er da versucht hatte und er ließ sich aber davon auch nicht abbringen vom negativen Feedback. Und er brauchte insgesamt 5 Jahre und irgendwann war es halt richtig gut. Und dann waren wir auch auf einem Startup-Event in Frankfurt, auf dem Impact Festival und Max hatte so ein bisschen Herzschmerz zu der Zeit und er brauchte Betreuung. Und ich war da und ich sagte, ey Max, es gibt keinen Türsteher mehr, das Bier ist umsonst, komm vorbei. und dann hatten wir einen Typen getroffen, den Felix, der so während meines Vortrags da ultra ätzende Fragen gestellt hatte, weil der Maschinenbauer ist. Ne? Und ich konnte die nicht beantworten gut. Ne? Da habe ich gesagt, ja komm, wir treffen uns danach auf ein Bierchen. Und dann kam Max dazu und dann erzählten wir halt so ein bisschen von unserer Idee. Oder von Max' Idee. Und dann sagte der Veranstalter, der auch schon in der Bierlaune war, dann, das ist ja mega geil. Da gibt morgen auf der Bühne 5 Minuten vor dem Main Act, könnt ihr mal erzählen. Und wir so, ja, machen wir. Geil. Aber es gab ja nichts. Ne? Es gab nur diese Idee und ein paar Prototypen im schimmeligen Keller. So,
Das ist der Keller wieder.
Ja, da ist der Keller wieder. Nee, und dann war es einfach sehr, sehr, sehr viel Zufall. Das muss man auch halt ehrlicherweise sagen, dass da irgendwie von einer großen Rhein-Hessen-Bäckereikette da der Geschäftsführer war und der sagte, ey, das ist ja mega geil, das ist ja genau, was wir brauchen. Und der hatte dann im Endeffekt direkt an dem Abend zugesagt, dass sie das mit uns launchen wollen.
Mega.
Und wir hatten aber keine Produktion, wir hatten kein Produkt, wir hatten halt gar nichts. Ja, und der hatte dann gesagt, ja, eine neue Filiale macht bei uns auf, da geht er rein, wie so einen kleinen Flagship-Store. Und wir so, klar, kein Problem. Ja. Und dann war es im Endeffekt der gute deutsche Bauverzug, der uns den Arsch gerettet hat.
Okay.
Weil dann hatten wir nochmal insgesamt 9 Monate, das in so einigermaßen gelenkte Bahn zu bekommen.
Super spannend. Also da hat auf jeden Fall viel Glück auch dabei gespielt. Aber es ist ja super, wenn da sowas bei entsteht. Und jetzt haben wir eben schon was gehört von Rinderzerlegebetrieb. Vielleicht, weil ihr habt ja gar nichts mit Fleisch zu tun bei eurem Produkt. Wie kommt man dazu?
Genau, also wir haben dann so peu à peu die Mengen gesteigert. Wir hatten erst bei einem veganen Metzger in Frankfurt produziert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen halt mehr Menge. Und dann haben wir halt so die Immo-Scout-Suche, also wir kommen halt aus Frankfurt, und dann haben wir halt so die Immo-Scout-Suche immer so 5 Kilometer mehr Radius gemacht. Und es gab halt nichts, weil wir haben halt eine Pilotanlage für unseren Verfahren gebaut, weil das geht halt nicht wie beim Fleisch. Ne? Also Gemüse ist schwierig, ja? Das ist wirklich, Gemüse ist zum Verarbeiten eigentlich der Horror, aus ganz vielen Gründen. was die Mikrobiologie angeht. Und wir haben dann immer weiter gesucht und dann haben wir irgendwann einen Ex-Rinderzerlegebetrieb hier drüben im wunderschönen Biebertal gefunden.
Ach, die Region ist so schön hier.
Wirklich, Biebertal. Also wir hatten vorhin die These Biebertal bekannt für Blutegelzucht und den Orionversand in unserem Gewerbegebiet. Genau, und da gab es halt noch einen Rinderzerlegebetrieb, der aber gerade eingestellt wurde und der war für uns dann perfekt.
Super, klingt super spannend. Danke schon mal alle für die Idee, wie es dazu kam. Sarah, magst du dann weitermachen?
Ja, ich wollte gerne mal bei dir nachhaken, Fabiola. Du kommst ja, hast du auch schon gesagt, ja aus der Wissenschaft, der Forschung. Du konntest die Labore sicherlich nutzen, um dein Produkt auch weiterzuentwickeln. Mich würde aber so interessieren, ab wann wusstest du eigentlich, das geht jetzt wirklich auf? Ich habe dann ein funktionierendes Geschäftsmodell.
Ha, gute Frage. Also eigentlich würde ich sagen, erst so ungefähr seit diesem Jahr. Also gegründet habe ich Anfang 2021. Und ja, wenn man so eine Gründung anstrebt, dann macht man sich davor typischerweise oder wird einem so gesagt, ja, viele Gedanken, wie soll denn das Geschäftsmodell aussehen? Man macht einen Businessplan, wann plant man denn Umsätze? Wie kommt Geld wieder rein? Wie viel Geld braucht man als Startkapital? All das haben wir natürlich auch gemacht. Und ja, dann hat man ein schönes Blatt Papier, auf dem steht, ja klar, im ersten Jahr machen wir Umsatz. Also wenn man sich so zurückerinnert, also Corona gab es schon, aber also erstes Corona-Jahr hatten wir schon so hinter uns, 2020. Dachten so, ja gut, lief ja alles in Wellen, ja, wird jetzt schon mal langsam wieder okay sein. Ja, dann Anfang 2021 gegründet und dann ging es aber erst so richtig los. Also wir haben die volle Breitseite noch abbekommen. Ging tatsächlich los. Also unsere Verarbeitung findet in Indien statt und unser Sourcing. Wir hatten zu Beginn einen indischen Seidenexperten mit an Bord, der vor Ort sich ganz gut auskannte. Also circa 3 Monate nach Gründung ist dann in Indien die Hölle auf Erden ausgebrochen mit Corona. Und dann ist tatsächlich, also innerhalb von wenigen Tagen, unser Mitgründer erkrankt und dann tatsächlich auch an Corona verstorben. Also das war der erste krasse Tiefschlag, wo wir natürlich schon dachten so, okay, wow, ganz schrecklich, was da gerade passiert. Und jetzt können wir eigentlich gleich wieder zumachen. In Indien war dann auch erstmal das komplette Land im Krisenstatus, also kompletter Lockdown. Da war gar nichts möglich. War ja auch nicht absehbar, wie lange das alles geht. Und das war dann schon, 3 Monate nach Gründung der Punkt, wo man dachte, jetzt kann man es gerade wieder an den Nagel hängen.
Was hatte dich motiviert, trotzdem weiterzumachen?
Ja, also ich sag mal so, die Gründung hat lange gedauert, allein schon bis irgendwelche Briefe vom Rathaus zum Büro kamen. Also ich weiß nicht, wie lange dann wieder eine Einstellung gedauert hätte, also das Geschäft wieder aufzugeben. Jetzt hatten wir es ja dann mal. Ich habe mich dann zunächst mal in China umgeschaut und da neue Kontakte aufgebaut. War natürlich auch schwierig, weil wir konnten ja nicht reisen und nichts. Wir waren dann halt so dabei, haben mal geschaut, wie das sich alles entwickelt. Wir hatten ja ständig die Hoffnung, dass es ja doch auch wieder besser werden wird. Es haben sich dann auch tatsächlich auch, viel spielt da der Zufall rein, neue Kontakte wieder ergeben in Indien, was uns auch ermutigt hat, da weiter dran zu bleiben. Irgendwann konnte man dann in Indien auch wieder produzieren. Es ging dann langsam wieder los. Dann waren aber, kam das Nächste, dass die Containerpreise extrem hoch waren. Also vielleicht haben das auch manche so in den Medien mitbekommen, die Containerschiffe haben sich vor den Häfen gestaut. Die Preise waren auf 10-fachem Niveau und mehr. Das war für uns dann auch kein guter Einstiegszeitpunkt. Also wir waren dann auch schon auf den ersten Fachmessen, hatten noch außer Prototypen keine Produkte. Aber da war dann tatsächlich, also auf der ersten großen Fachmesse, wo wir teilgenommen haben, war so ein überwältigendes Feedback, obwohl wir noch nichts hatten außer ein paar Flyer und ein paar Prototypen, dass es uns nochmal so eine Motivation gegeben hat, da dran zu bleiben. Also wir waren im hinterletzten Eck von dieser Riesenmesse an so einem kleinen Start-up-Stand und wir wurden überlaufen. Also alle, also bis hin zu Weltkonzernen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die haben 5-mal die Leute bei uns vorbeigeschickt. Wir dachten, das gibt's ja nicht. Also da müssen wir ja was auf der Spur sein. Und ja, so sind diese Auf und Abs, also dass man dann doch immer mal wieder so eine Motivation bekommt und Interesse bekommt und denkt so, ja, trotz aller Widrigkeiten, irgendwo scheinen wir da der richtigen Sache auf der Spur zu sein und jetzt machen wir da mal weiter. Und ja, also tatsächlich, da gab es noch einige Auf und Abs in der Zwischenzeit, aber toi, 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 also seit diesem Jahr würde ich mal sagen, ich weiß nicht, was ich anders mache, aber endlich funktionieren mal Sachen. Container kommen an, Briefe kommen an und ja, jetzt sind wir auch also in größeren Mengen auf dem Markt, dass ich mal sagen kann, ja, mal das erste Mal, dass man so ein bisschen durchschnaufen kann.
Also die Lieferkette Indien-Gießen ist erfolgreich aufgebaut.
Soweit so gut. Ja, bis das nächste Schiff in irgendeinem Kanal stecken bleibt. Wir werden sehen, aber aktuell läuft's.
Ich glaube, ihr seid auch einfach ein super Beispiel. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr 2019 schon bei ersten Wettbewerben mitgemacht. Ihr habt am Anfang schon so viel super Feedback bekommen und Preise abgeräumt. Zum Glück, weil ich glaube, das war einfach guter Mut und gutes Feedback, was euch auch geholfen hat, durch die schwere Zeit immer wieder durchzukommen, wahrscheinlich.
Absolut. Also auch jeder Wettbewerb, überall, wo man teilnimmt, wo man mit Leuten im Austausch ist, hilft einem dabei, die Idee weiterzuentwickeln oder das besser rüberzubringen. Also ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nur sagen, Übung macht den Meister. Und ja, man hat halt irgendwie eine Idee im Kopf und muss dann erstmal schauen, wie kann man das dann transportieren, ja, dass andere davon auch begeistert werden.
Manuel, bei euch ist so, eure Zielgruppe oder die Abnehmer sind hauptsächlich die Gastronomie. Was sind denn für euch so die entscheidenden Einstiegspunkte in diese Szene gewesen?
Also wir machen Gastronomie so ein bisschen aus der Not geboren. Also normalerweise würde man ja sagen, okay, das macht ja super Sinn, das in den Supermarkt zu packen. Kriegen wir halt auch total viel Anfragen für. Aber es verhält sich halt nicht wie Fleisch. Und wir müssen gerade, was so Schneide-Verpackungstechnologie angeht, einfach noch super viel Zeit investieren, bis das kommt. Dann haben wir halt gesagt, okay, da machen wir Gastro. Das ist halt schon was ganz anderes. Und das machen wir primär einfach so über, also machen gar nichts eigentlich. Es ist eher so word to mouth. Ist eher so die, ist eher so dann die Formulierung dafür, dass man nichts macht. Und das sehen einfach viele Gastronomen, dadurch, dass es woanders eingesetzt wird. Dann waren wir ganz am Anfang in einem Sterne-Restaurant auf der Karte. Und dann sehen alle so, okay, krass, so schlecht kann es nicht sein. Und dann wird es ausgetestet. Und das ist so ein bisschen langsamer Ansatz. Aber das geht dann so Stück für Stück auf Empfehlung voran.
Und aber genau das, wie seid ihr in dieses erste Sterne-Restaurant reingekommen?
Ja, also wir wohnen ja alle in Frankfurt, ja. Und wir kennen da halt einfach viele Leute und dann fängt man da im ersten Restaurant an, fragt, wen kennen die, und es ist halt Klinkenputzen. Mhm. Also wirklich ganz viele Leute auf dem Kaffeetreffen da mal vorbeigehen und zur Not einfach so wie hier, dann haben wir halt einfach ein paar Muster dabei, gehen bei den Leuten rein, ist ja meistens auch ein nettes Setting, fragen mal, wo der Küchenchef ist, und dann wird es einfach mal gezeigt und probiert. Also es ist ja ein Produkt, was man relativ gut erfahren kann. Und dann geht das eigentlich ohne Probleme. Es ist halt aufwendig auf die Weise.
Und was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung in euren ersten Gründungsjahren? Oder den ersten zwei? Ja.
Also von vorne bis hinten ist es Produktion. Also ich bin immer neidisch, wenn ich irgendwo höre, dass man Produktion woanders machen kann. Das ist wirklich schrecklich. Also es ist richtig schlimm. Also das darf Felix dann später im Podcast nicht hören. Das müssen wir rausschneiden, dass ich es gesagt habe. Der mag das. Aber ich finde das einfach schrecklich. Man hat nur Probleme und so richtig wird es auch nicht gedankt, wenn es gut geht, weil das ist halt ja der Default Case bei Lebensmitteln. Also von daher, da wirklich so ein neues Produkt entwickeln, zu vermarkten, aber zeitgleich irgendwie auf die Kette zu bekommen, ein sicheres Lebensmittel herzustellen, auf der Skala, wo man das gerne machen möchte, das ist halt ehrlicherweise bei uns die Herausforderung.
Und bis heute, oder seid ihr?
Komplett, also ja. Ich komme gerade aus der Produktion, ich bin gleich wieder in der Produktion und ja, und ich versuche zum Bergkonzert wieder da zu sein.
Ja, Fabiola?
Also wenn ich da kurz einhaken darf, ihr habt zwar den Rinderzerlegebetrieb, den ehemaligen, aber wir haben in Indien dafür haufenweise Rinder, die auf der Straße rumlaufen. Und wenn es Monsun ist, dann ist halt die Straße zum Hafen auch mal überflutet. Also auch in Indien gibt es so manche Herausforderungen, kann ich dir versichern.
Also wir haben ja die Blutegelfarm schon. Also wenn wir du kannst gerne im Bibertal dich nochmal umschauen. Also da ist auch noch ein bisschen Platz. Soweit ich das einschätzen kann. Und es gibt eine ganz nette Bürgermeisterin, die mir sich mit Sicherheit freuen würde.
Florian, dann mal zu Oktobräu. Also seit 2018 wächst ihr ja so kontinuierlich. Was würdest du sagen, sind bei euch so die größten Herausforderungen, wenn das eigene Unternehmen wächst? Sind das die Produktion, die Finanzierung, der Vertrieb?
Also ich sag mal so, uns trägt die Leidenschaft, weil wir alle was anderes hauptberuflich eigentlich machen und das alles in der Freizeit und am Wochenende stattfinden muss. Und es ist, je mehr wir machen, desto zeitintensiver wird das. Also am Anfang war das ja, mussten wir bekannter werden, auf dem Markt stehen samstags, auf Messen fahren. Dann, so wie du gerade meintest, Klinken putzen, einfach die Leute finden, die das dann auch verkaufen und einen gewissen Multiplikatoreffekt damit erreichen können, dass das jemand anders kennengelernt. Das ist alles sehr zeitaufwendig. Ja. Und da wir von Zeit grundsätzlich quasi nichts mehr übrig haben, weil wir ja alle schon was anderes arbeiten, ist das immer der größte Punkt. Und auch heute ist es noch so, dass wir ganz viele Sachen gerne noch machen würden, die wir dann leider absagen müssen, weil wir nicht genügend Ressourcen in Form von Zeit haben, um das alles umzusetzen. Wir haben schon auch Leute, die uns helfen, auch Aushilfen, die wir tatsächlich bezahlen für Veranstaltungen und so. Aber das ist eigentlich der größte Punkt. Ja. Dadurch, dass wir ja alles machen, also nicht nur Zeit, sondern auch Muskelkraft da rein stecken. Also wir sind alle ganz gut technisch versiert oder vom Fach. Wir bauen diese ganze Anlage selber da ein, haben die selber abgebaut. Und gut, den Tieflader hat jemand anders gefahren. Das war eine Spedition, aber das machen wir dann auch alles selber, weil das ja dann auch immer eine Frage ist, was kostet einen das alles? Und Finanzierung ohne Shoestring ist auf jeden Fall bei uns auch das wichtigste Finanzierungsinstrument einfach. Ja.
Weiterhin noch ein Thema. Ja, du hast es schon angesprochen. Genau, trotz Wachstum ist auch noch DIY bei euch ja einfach in der DNA.
Ja.
Und ihr baut ja gerade so einen Produktionsstandort nochmal neu aus, um halt eben auch eine größere Bierproduktion zu garantieren, wie ich verstanden habe. Und was ich aber auch verstanden habe, dass dieser Ort gar nicht so ausgestattet war, wie ihr das braucht. Wie habt ihr denn das nötige Equipment organisiert dafür? Wie habt ihr den Ausbau?
Das war, wir hatten es vorhin von Glück und Zufall, der gehört immer dazu.
Ja.
Wir haben letztes Jahr eine Brauerei in Heilbronn aufgekauft. Das war eine Gasthausbrauerei, die hat einfach sein Geschäft aufgegeben. Wir sind da hingefahren und haben die ganze Brauerei aufgekauft. Tanks, Kälteanlagen, einen kompletten Sudblock und so. Den haben wir hierher geschafft und dann kam der deutsche Bauverzug ins Spiel und wir waren leider nicht so schnell fertig damit, wie wir wollten. Dann ist tatsächlich die ganze Location, wo wir hin wollten, in Heuchelheim ein bisschen gestorben. Dann kam aber der Zufall und das Glück wieder ins Spiel und in Berlin hat noch eine Brauerei aufgehört. Dann haben wir die auch noch aufgekauft, einfach aus der Insolvenzversteigerung. Sind nach Berlin gefahren, haben da die zweite Brauerei, die wir jetzt mittlerweile haben, abgebaut und dann festgestellt, ey, das ist ja eigentlich viel praktischer, denn das passt an unseren Standort in Lahnau schon rein. Dann haben wir den jetzt ausgeräumt, der war vorher auch schon abgenommen, da haben wir selber umgebaut, da kam dann kein Bauverzug zu tragen und jetzt bauen wir diese zweite Anlage, die eigentlich gar nicht geplant und absehbar war, tatsächlich da ein und fangen mit der an. Wir haben das Gute daran ist, dass wir die nächste Ausbaustufe, die andere Anlage wäre nochmal doppelt so groß, quasi schon in der Halle stehen haben und nur noch in Betrieb nehmen müssten. Das machen wir dann vielleicht einfach nächstes Jahr, weil ich glaube, für dieses Jahr sind wir erstmal genug beschäftigt jetzt.
Ja, das würde mich auch interessieren. So, was sind so die nächsten Schritte bei euch? Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeguckt. Du hast schon gesagt, okay, größer, weiter Wachstum. Steht sonst noch was an bei Oktobräu?
Ja, der erste Schritt dieses Jahr war, den Biergarten aufzumachen und es selber direkt zu vermarkten. Das macht erstens am meisten Spaß und bringt einfach am meisten Ertrag. Dann war das zweite Ziel, was wir jetzt nächste Woche geschafft haben, die neue Anlage, die ist nicht so viel größer wie die wir schon hatten, aber technisch viel weiterentwickelt und gibt uns sehr viel mehr Möglichkeiten, verschiedene Produkte da drinnen herzustellen. Und das dritte Ziel wäre für dieses Jahr, das genau so zu betreiben, wie wir uns das vorgestellt haben. Da bin ich guter Dinge, dass wir das, was die Menge betrifft und die Vielfalt der Sorten betrifft, auch schaffen. Und dann überlegen wir uns für nächstes Jahr, wie wir die nächstgrößere Anlage noch in Betrieb nehmen können. Ja. Das ist so die, das wäre die Richtung.
The sky's the limit.
Ja, also wie ich sagte, uns trägt die Leidenschaft und das Einzige, was uns abhält, ist ja, entweder haben wir keine Idee oder nicht genügend Vorstellung. Die 1000 Rückschläge, die man zwangsweise erlebt, ja, fängst irgendwas an und hast dann im Detail noch gar keine Ahnung von dem Thema, stellst fest, oh, da muss ich noch so einen Antrag für sowas stellen. So. Das kommt einfach die ganze Zeit, kostet dann Zeit und auch Nerven. Manchmal geht auch irgendwas schief, aber davon darf man sich immer nicht entmutigen lassen. Du musst das immer als sportliche Herausforderung sehen, weil du irgendein Ziel umsetzen möchtest. Und wenn man das so angeht, dann ja, ist das Sky tatsächlich the limit, weil du ja dir selber überlegen kannst, wo möchte ich hin damit.
Ja.
Unser Ziel ist, dass wir Ende nächsten Jahres so viel leckeres Bier hergestellt haben und so viele Leute dafür begeistert haben, dass sich das alles nach wie vor selber trägt und wir ungefähr die Hälfte mehr produzieren als dieses Jahr.
Schöne Ziele. Fabiola, wie sieht es bei dir aus? Und Entschuldigung für den Wind, ich gucke dich einfach nicht an.
Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr ein ganz großes Ziel. Und zwar, ja, ich warte schon jeden Tag drauf. Ich kann es leider noch nicht so ganz konkret verkünden, aber ja, wir werden jetzt zeitnah ja in ganz Europa im Fachhandel stationär vertreten sein. Also beziehungsweise Produkte für Hunde und Katzen auf Basis von Seidenraupenmehl. Das ist jetzt der erste ja große Test quasi. Und da bin ich natürlich zum einen ganz gespannt, wie das dann bei den Haustierbesitzern ankommt und bei den Tieren. Und dann ja auch, wie dann andere Hersteller darauf reagieren. Also schon seit Jahren haben die unsere Muster in den Schubladen und sagen, ja, tolles Produkt, aber es hat sich so noch niemand sonst so richtig rausgetraut oder es lief sehr schleppend. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dann auch die Nachfrage da wächst und wir auch in Zukunft da ja auch die Mengen steigern können und ganz viele verschiedene Produkte auf Seidenraupenbasis in den Zoofachgeschäften dann finden.
Ich sehe, da liegt ein ganz spannendes Jahr davor. viel Glück und viel Nerven dabei und wir drücken ganz fest die Daumen schon mal.
Dankeschön.
Ich habe noch eine Nachfrage. Würde ich das dann auch sehen, weil bei dir ist ja tatsächlich so, du produzierst ja nicht direkt Hundefutter, sondern du bist eine Zutat für Unternehmen, die Tierfutter herstellen. Ist dein Name aber trotzdem irgendwie vertreten oder bist du behind the scenes?
Also ja, gute Frage. Das ist immer wichtig zu betonen. Wir liefern die Zutaten an die Hersteller. Also da wird jetzt wahrscheinlich auf der Packung nicht Danke an Fabiola draufstehen.
Schön wär's.
Aber es gibt tatsächlich eine Besonderheit. Also wer schon mal insektenbasiertes Futter gekauft hat, da steht meistens nicht drauf, aus welcher Insektenart das gemacht ist. Also die häufigste Art ist die schwarze Soldatenfliege oder die zweithäufigste dann der Mehlwurm, was eingesetzt wird. In den meisten Fällen schreiben die Hersteller nur drauf, also Insektenprotein. Und bei der Seidenraupe zeichnet sich da aber ein anderer Trend ab, weil, ja, kann man sich vielleicht vorstellen, also das hat nochmal einen anderen Klang. Seide, da assoziieren wir ja was ganz Hochwertiges mit, was ganz Edles. Da ja vermuten die Hersteller eben, dass das besser kommt auf der Packung und dann steht auch tatsächlich in der Regel Seidenraupen aus Seidenraupen drauf oder Seidenraupenprotein, weil es eben auch so was Neues und Besonderes ist. Also wenn ihr was seht, also Hunde- oder Katzenfutter mit Seidenraupe als Zutat, dann zumindest bisher könnt ihr euch dann recht sicher sein, dass der Rohstoff von mir kam.
Da ich gar keine Haustiere habe, werde ich es aber trotzdem machen. Also das interessiert mich jetzt.
Also gibt es ja auch schon den einen oder anderen Menschen, der die auch schon probiert hat, kam mir zu Ohren. Aber
so weit geht die Liebe dann nicht, ja.
Ist bisher nicht für den Menschen zugelassen. Also ich kann es nicht offiziell empfehlen.
Und Manuel, wie ist bei euch demnächst jetzt ganzjährig im ICE Bordbistro?
Das ist gar nicht so leicht, das umzusetzen. Aber wir versuchen es wirklich gerade. Einfach, weil es gut ankam bei der Bahn und einfach bei den Bahnfahrenden. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Ziel, aber bei uns stehen eigentlich zwei Sachen so ein bisschen im Fokus. Das eine ist, Biebertal auf die Kette bekommen, sodass das einfach in dem Regelbetrieb vernünftig läuft, wir besser werden, effizienter werden. Ist einfach so sehr viel Engineering, so das auf die eine Reihe bekommen. Und das andere ist Produktentwicklung. Also ich habe hier mal so ein bisschen unseren kleinen Blutbeutel mitgebracht. Den hier, das ist im Endeffekt ein wunderschöner Nebenstrom. Netter Begriff für brauchen wir nicht mehr und fällt an eigentlich als Abfallprodukt. Und den nutzen Gastronomen beispielsweise, um Fisch zu beizen. Der ist schon teilgereift und ist am Ende des Tages ein total hochwertiges Lebensmittel. Und da sind wir jetzt einfach dabei zu schauen, wie können wir mehr und mehr Produkte entwickeln, die aus Rohstoffen die als Rohstoff genutzt werden können aus unserer Produktion. Und das ist was, wo wir halt ja so ein bisschen uns auch verstehen, dass wir irgendwie so eine Zero-Waste-Produktion, was die Lebensmittel angeht, auf die Kette bekommen.
Das ist ja auch bei euch tatsächlich noch was Besonderes, diese regionale Wertschöpfungskette. Ich versuche auch mein Bestes.
Ich überlege, ob du, willst du einfach mein Mikro nehmen und wir machen das aus für die Aufnahme vielleicht?
Test, ja. Genau, da wollte ich nochmal bei dir auch nachhaken. Bei euch ist auch ganz besonders das Thema regionale Wertschöpfungskette, weil du jetzt Zero Waste schon angesprochen hast, aber on top ja auch, wollt ihr den Schritt gehen, komplett quasi vom Acker zur Gastronomie.
Genau, also wir arbeiten jetzt schon mit einem Landwirt aus der Wetterau zusammen, wo das Ganze für uns, also wo wir quasi primär deren Übergrößen abnehmen. Man muss sich vorstellen, im Bioanbau hat man so 10%, die sind zu groß, 10%, die sind zu klein und die werden gar nicht verkauft. Also die werden meistens gar nicht mit geerntet und eine 4 Kilo Steckrübe will kein Mensch haben. Ja, so, und wir nehmen die wirklich mit Kusshand, weil wir so viel Gewicht verlieren und da richtig gute große Scheiben rausbekommen. Mhm. Und da gehen wir jetzt einfach dahin, dass wir mehr und mehr in den Vertragsanbau ab 2026 gehen. Einfach weil gerade zum Ende der Saison der Markt für Bio-Steckrüben in Deutschland, der ist schon sehr begrenzt. Ne? Also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich der größte Käufer aktuell am Markt. Und das ist einfach irgendwann tricky.
Danke. Und vielleicht nur nochmal, weil der Podcast wird ja auch aufgezeichnet. Es gibt auch noch Leute, die hören das und sehen nicht, was du gerade gezeigt hast. Du hast es Nebenstrom genannt. Für mich sieht es aus wie rote Betesaft. Was ist es denn genau?
Genau, also das ist, im Endeffekt fällt es in der Produktion der gereiften rote Bete mit an. Der Saft ist aber auch schon teilgereift. Der ist extrem dickflüssig. Der ist extrem konzentriert. Der hat sich durch die Fermentation auch schon weiterentwickelt. Hat einen relativ hohen Salzgehalt. Das heißt, ich kann ihn perfekt als Beize nehmen. Und zum Beispiel gibt es in Frankfurt ein Fünf-Sterne-Hotel. Die haben jetzt den Ingwer-Shot morgens beim Frühstück eingestellt. Und da gibt es jetzt wirklich einen Rote-Bete-Shot zum Frühstück. Super cool. Ja, und da sind wir auch, also ehrlicherweise, wir geben die Produkte. Ich weiß ja auch nicht, was man damit macht. Ne? Das ist jetzt nicht meine Expertise. Deswegen gucken wir eigentlich immer nach Gastronomen, die relativ experimentierfreudig sind und sagen, ey, pass auf, guck mal, das ist das, was wir haben. Hier, probier mal aus. Und da kommen einfach saucoole Sachen hin. Ne? Weil wir auch merken, wir können halt nicht alles und ganz vieles können wir nicht. Wir versuchen uns darauf einfach zu spezialisieren, die Verfahren zu entwickeln, dieses Ganze zu produzieren. Und das sind einfach Sachen, die dann später in der Anwendung wirklich einfach durch kreative Gastronomen irgendwie dann so wirklich auch die Wertschätzung bekommen.
Also mit rote Betesaft, vor allen Dingen, wenn er fermentiert und weiterentwickelt ist, wie du gesagt hast, Bier zu machen, ist definitiv eine Option. Falls du noch eine gute Idee brauchst. Das machen wir. Wir machen ja so Sondersorten und unter anderem im Herbst gibt es so ein rotes Bier, wo rote Beete drin sein soll. Ist zumindest noch in meinem Kopf in der Idee. Und wenn der gut schmeckt und das zusammenpasst, dann ist das auf jeden Fall eine Verwendung dafür.
Ja, also super gerne. Wir haben einiges noch auf Lager. Also es fällt einfach an. Und wir sind super froh, wenn es einfach am Ende des Tages auch abgecycelt werden kann. Ne? Weil am Ende des Tages, wir haben das jahrelang weggeschüttet, ja? Oder jetzt die ganze Zeit. Und wir schaffen es jetzt einfach, daraus ein hochwertiges Lebensmittel zu machen. Und je mehr man es weiter veredeln kann und verarbeiten kann, desto besser ist es am Ende des Tages.
Ja, also gerne. Das ist der spannende Gedanke an der Sache, genau. Dass man da steckt immer noch ein Potenzial drin, nur weil man vielleicht noch einen Verarbeitungsschritt da reinstecken muss. Ich würde sagen, wir schwätzen noch mal drüber.
Was ein herrliches Beispiel, wie wichtig es ist zu reden. Ich würde auch sagen, dass was hier in der Region einfach gut funktioniert. Danke für dieses Praxisbeispiel. Jetzt habt ihr schon ganz viel irgendwie zwischendurch davon erzählt, was so ein bisschen in Richtung Tipps geht. Und wir haben gedacht, ihr seid ja jetzt schon so gestandene GründerInnen und habt bestimmt schon einiges erlebt und könnt ja vielleicht den Zuhörern und auch vielleicht den Leuten hier so kurze Tipps geben, was man vielleicht am Anfang, was hätte euch geholfen, was man euch am Anfang als Tipp gegeben hätte? Nur so ein kurzer Satz dazu.
Die Idee, die man hat, von der muss man überzeugt sein und man darf sich auf gar keinen Fall durch Rückschläge davon abbringen lassen. Man muss Durchhaltevermögen aufbringen können und wenn man meint, man hat es nicht mehr, gerade dann muss man es neu finden. Weil wenn man es selber aufgibt, dann kommt man gar nicht erst dahin, wo man hin möchte. Das fand ich tatsächlich das Schwierigste, weil man auch manchmal so Rückschläge erlebt, die sind groß und so massiv und man hat keine gute Idee auf einmal, wie man damit noch umgehen kann. Und dann trifft man jemanden und kommt doch wieder aufs Fahrrad drauf sozusagen. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere, so technische Probleme oder wo kriege ich Finanzierungen her und so weiter, das ist immer irgendwie lösbar. Aber wenn man, dass man selbst seine eigene Motivation muss man haben, die schenkt einem nämlich keiner. Okay. Die kann man auch nirgendwo anders herkriegen.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Was ich mir oft am Anfang noch dachte, es ist super wichtig, ehrliches Feedback zu bekommen. Das kann auch mal wehtun, aber es bringt einen halt nichts, wenn man lauter Experten entgegensteht, die sagen, ja, super, toll, mach mal. Und sich aber denken, ja, was ein Scheiß, kann eh nicht funktionieren. Und das ist, also habe ich erlebt, das sehe ich auch oft bei anderen, dass man aus Bequemlichkeit irgendwie kein ehrliches Feedback gibt. Aber das bringt einen ja weiter. Und ich kann selber sagen, was nützt es einem, wenn einem wirkliche Experten in dem Feld sagen, ja, toll, mach mal. Und man denkt, ja, diese Expertin hat mich darin bestärkt. Ich stecke da jetzt ganz viel Zeit, Geld und Energie rein. Und nachher sagt die Person aber hinter vorgehaltener Hand, haha, ja, kann ja eh gar nicht funktionieren, weil ABC. Mhm. Aber ich wollte jetzt nicht so gemein sein oder so. Mhm. Ja, danke. Wenn ich das dann 3 Monate später oder 3 Jahre später auch rausgefunden habe, hättest du mir auch mal gleich sagen können. Du hast doch damals gesagt, ist super, mach mal. Also von dem her, es ist viel mehr wert, ein ehrliches Feedback zu haben, wo auch einem vielleicht mal eine Schwierigkeit aufgezeigt wird, aber die weiß man dann und entweder man findet dann heraus, nee, da finden wir ein Workaround, das können wir lösen, oder wir müssen vielleicht unsere Idee so anpassen, dass wir gar nicht erst da auf die Schnauze fliegen müssen. Ja, also da wirklich nach offenem Feedback fragen und nicht nur das, was man vielleicht in dem Moment hören will.
Ja, und ich glaube, das ist eine ganz große Hürde. Also ich bin ja auch in der Gründungsberatung tätig an der JLU Gießen und wir haben immer, wenn die zur ersten Beratung kommen und wir so fragen, wie war es denn so mit der Idee und habt ihr schon Feedback? Und ist die meiste Antwort, ja, und nur Gutes. Und wen habt ihr gefragt?
Von Oma?
Ja, Freunde und Familie. Und natürlich Freunde und Familie, ganz wichtig, aber man muss rausgehen und man muss halt auch leider mal das Risiko einnehmen, dass dann vielleicht nicht nur das sehr gute Feedback rüberkommt, weil das ist ja das, woran man lernt und wo man auch noch was verbessern kann, weil ich glaube, keine Idee ist von Anfang an perfekt und meistens ist das, was dann hinten als Produkt rauskommt, ja eh nochmal was anderes.
Absolut.
Ich würde jetzt auch so ein bisschen in die Richtung gehen, ja. Weil ich weiß nicht, ob es dem fast sogar ein bisschen widerspricht. Also das, was für uns richtig gut funktioniert, ist ganz viele Ratschläge ignorieren. Weil jeder hat ja irgendwie eine Meinung zu was.
Ja.
Und je mehr man darauf hört, desto weichgewaschener wird was. Und ich habe das Gefühl, es gibt so viele Lösungen da draußen, so viele Produkte, so viele coole Sachen auch. Und heutzutage irgendwas zu machen, was am Ende auch wirklich funktioniert, dafür muss das halt schon echt unique irgendwie sein. Mhm. Und wenn das so ein weich gewaschener Kram ist, ist es halt immer mittelmäßig. Und das kann nichts werden, was so richtig gut wird. Und ich glaube, das ist halt heutzutage so die Schwierigkeit, gerade wenn man was Innovatives und Neues machen will, das, was es halt noch nicht gibt, finden Leute erstmal irgendwie scheiße. Mhm. So, mhm. Und da haben die irgendwie Zweifel, die haben Ideen, die würden irgendwas anders machen. Aber ich habe ganz häufig das Gefühl, dass die Leute, die richtig coole Sachen umgesetzt haben, die man draußen sieht, die haben einfach Augenklappen gehabt, super viel ignoriert und einfach dann am Ende krass ihr Ding durchgezogen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, irgendwie die Balance zu schaffen, auf der einen Seite die guten Ratschläge anzunehmen und einfach die 99% auszublenden.
Ja, wahrscheinlich ist es die Mitte einfach, die man irgendwie für sich herausfinden muss. Aber ja, wir sind auch dafür da, um unterschiedliche Meinungen zu hören. Danke.
Dieser Podcast ist Teil des Förderprojektes Digitalisierung, Gründung, Innovation in Mittelhessen und wird von der Europäischen Union kofinanziert.